Guten Tag, liebe Hörer in Hessen und in Bayern. Um Sie ganz besonders geht es am heutigen 8. Oktober 2023. Aber natürlich wünsche ich auch allen anderen in den deutschen und deutschsprachigen Ländern ein herzliches Willkommen. Und denen, die im nördlichen Sachsen-Anhalt leben, empfehle ich unseren Werbepartner, nämlich die Winkelmann-Gruppe. Dazu gehören Apotheken und Pflegedienste und die jeweiligen Adressen finden Sie im Internet unter winkelmann-gruppe.de. Winkelmann schreibt sich mit CK. Die Winkelmann-Gruppe ist Ihr kompetenter Ansprechpartner bei Fragen rund um Gesundheit und Pflege. Nach dieser Werbung habe ich noch eine Hausmitteilung für Sie. Und zwar geht es um unser Buch »Ich habe mitgemacht, das Archiv des Corona-Unrechts«. Dieses Druckwerk enthält auf 540 Seiten all die widerwärtigen, verlogenen und hetzerischen Aussagen von Corona-Propagandisten, die wir während anderthalb Jahren auf der Webseite »Ich habe mitgemacht« gesammelt haben. Das ist ein Buch, das Ihnen, liebe Hörer, vermutlich gar nichts Neues bringt. Und ich kann Ihnen sagen, die Lektüre ist auch kein Vergnügen, aber es ist ein Dokument der Geschichte. Irgendwann werden Ihre Nachkommen vielleicht fragen, was war denn das damals mit diesem Corona-Zeugs? Und dann können Sie ins Regal greifen und Ihren Kindern oder Kindeskindern dieses Buch überreichen und ihnen sagen, schau mal da rein. Das war damals. Jetzt ist die zweite Auflage endlich eingetroffen und wir können wieder liefern, nachdem wir in den letzten zwei Wochen völlig ausverkauft waren. Und bei der Gelegenheit bitte ich all jene, die auf ihr Exemplar lange haben warten müssen, ausdrücklich um Entschuldigung. Und damit kommen wir zur Sonntagsrunde. Das Wochenende ist überschattet von einem neuen Krieg bzw. dem Wiederaufflammen eines alten, und zwar dem Krieg der palästinensischen Hamas gegen Israel. Der Schock geht tief, es erreichen uns grauenhafte Bilder und Berichte. Ich erwähne das gleich zu Beginn, um klarzustellen, dass wir hier jetzt gar nichts sagen können, was nicht vielleicht am Sonntagmorgen, wenn Sie diese Sendung hören, schon überholt zu sein droht. Wir nehmen die Sonntagsrunde nämlich bereits samstags auf. Sonst könnten wir die ja so früh am Sonntag ab 5 Uhr gar nicht senden. Und das betrifft auch die Landtagswahl in Hessen und in Bayern an diesem Sonntag. Wir können jetzt noch nicht wissen, was da passiert, aber ab 17 Uhr werden wir hier im Kontrafunk live berichten, 2 Stunden lang in einer Wahlsondersendung mit Roland Tichy. So viel zur zeitlichen Einordnung und Orientierung. Und jetzt begrüße ich endlich meine Gäste, den Schriftsteller und Dramaturgen Klaus Rüdiger May, die Unternehmerin und Moderatorenkollegin Silke Schröder und Ulrich Vosgerau, Rechtsanwalt, habilitierter Rechtswissenschaftler und Publizist. Herzlich willkommen. Der deutsche Bundeskanzler Scholz will mit der Finanzierung von Schlepperschiffen alias Seenotrettung nichts zu tun haben. Ich habe das nicht veranlasst, sagt er. Das war der Deutsche Bundestag, aber jetzt stellen wir die Finanzierung ein. Die Grünen toben ein bisschen. Die Mainstream-Presse findet Scholz mutig und Ulrich Vosgerau, können wir jetzt die Regierung loben?
Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also du hast eben gesagt, er habe gesagt, wir stellen jetzt die Finanzierung ein. Das mag sein, ist jetzt nicht mein Informationsstand. Ich habe die Presse nochmal nachgelesen. Ich kann eigentlich nur die Information finden, dass er zur Presse gesagt habe, er habe es nicht veranlasst. Er stecke nicht dahinter, was ja stimmt, denn die Haushaltshoheit liegt ja eins und allein beim Bundestag. Ich versuch's mal kurz einzuordnen. Es ist so, rein verfassungsrechtlich vertritt ja der Bundespräsident den Staat, den Bund nach außen. Völkerrechtlich spielt das aber gar keine Rolle, denn völkerrechtlich ist es egal, was in unserer Verfassung steht. Das sind alles innere Angelegenheiten, das interessiert nach außen nicht. Völkerrechtlich besehen ist natürlich der Bundeskanzler der Staatschef der Bundesrepublik Deutschland. Und genau in dieser Eigenschaft ist der Olaf Scholz ja beim Europäischen Rat gewesen, also dem Treffen der europäischen Regierungschefs in Granada. Mhm. Und da ist er erheblich unter Druck gesetzt worden von Frau Meloni, was auch gut verständlich ist. Denn der Umstand, dass die Bundesrepublik Deutschland Flüchtlingsschiffe finanziert, die dann also illegale Flüchtlinge in großer Zahl nach Italien bringen, statt nach Libyen zurück, wo sie dann eigentlich herkommen. Das ist natürlich das, was man im Völkerrecht einen unfreundlichen Akt nennt. Und das kann auch Repressalien sogar auslösen, in dem Maße, wie das eben EU-intern noch möglich wäre. Und es ist klar, dass die Italiener dagegen jetzt protestieren. Und dagegen könnte der Bundeskanzler jetzt im Europäischen Rat jetzt nicht sagen, da kann ich doch nichts dafür, bei uns macht das Parlament den Haushalt. Er haftet als Staatschef für das, was der Staat nach außen macht. Jetzt hat er sich aber vor der deutschen Presse so ähnlich erklärt. Er hat also gesagt, er hat es nicht befürwortet. geantwortet, er hat den Antrag nicht gestellt, das heißt den Antrag auf Finanzierung. Es ist schon richtig, über den Bundeshaushalt entscheidet ja allein der Deutsche Bundestag. Der hat eben, ich glaube, 2 Millionen Mittel eingestellt im Haushaltsjahr 23. Und aufgrund dieser Feststellung im Haushalt sind jetzt entsprechende Zusagen, Bewilligungen an 3 Fluchthelferorganisationen, Schlepperorganisationen herausgegangen. Der Bundeskanzler hat jetzt gesagt, er möchte das nicht. Und da habe ich jetzt mal überlegt, also wenn er das denn wirklich ernst meint und wenn das nicht nur so ein Gerede ist im Sinne von leck mich am Arsch, dass er also Frau Meloni zu kommunizieren versucht, er könne gar nichts dagegen tun, dann muss man mal ins Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes reinschauen. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Da gibt es die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes, das ist es nicht. Aber es könnte der Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes sein, und zwar eines begünstigenden, denn die kriegen ja Geld. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal gäbe es die Möglichkeit, wenn eine Behörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet wäre, dann kann also die Finanzierung widerrufen werden. Und dann gibt es noch so eine Auffangklausel, die lautet, ein Verwaltungsakt, auch ein begünstigender, kann widerrufen werden, um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseitigen. Also so müsste man es versuchen, wenn der Bundeskanzler das ernst meint.
Okay, also lieber Herr Scholz, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eigentlich sind und dürfen und wie man es macht, dann fragen Sie bei Ulrich Vosgerau nach. Trotzdem er sich dafür nicht für verantwortlich erklärt, ist ja ein bisschen gestritten worden um das Wort Pull-Faktor in der von dir schon erwähnten Runde in Granada. Und mit dem Pull-Faktor, ich frage mich immer, wo kommt dieses Wort eigentlich her? Irgendjemand muss das ja zum ersten Mal aufgebracht haben. Sensationell. Dann ist das in allen Nachrichten, jeder spricht vom Pull-Faktor. Aber davon abgesehen, wir wollen jetzt keine Philologie treiben. Was bedeutet es? Bedeutet Sozialversorgung, also Geld gibt es umsonst, und vor allem sorgen wir für die Überfahrt. Wir, die Deutschen und anderen hochmögenden Nationen. Es ist ja jetzt eigentlich nicht nur die Regierung. Ich habe mal nachgeschaut, in Frankfurt am Main gibt es gerade einen Streit darüber, ob die Stadt Frankfurt noch weiter 20.000 Euro wenigstens für diese Flüchtlingsschiffe bezahlen soll. Die Grünen im Frankfurter Stadtrat fordern das. Es gibt da auch ein bisschen rechtliche Probleme, weil eigentlich solche Sachen aus der Stadtkasse müssen irgendeinen Bezug zu Frankfurt haben. Aber es ist nicht nur Frankfurt. Viele andere Städte sind ja in diesem Netzwerk der Rettungsstädte versammelt, unter anderem auch Bern in der Schweiz. Die geben schon deutlich mehr, nicht nur 20.000 Euro, sondern 70.000 Franken. Also, Herr Scholz, machen Sie, was Sie wollen, Geld fließt weiterhin. Wie ist es mit dem Pull-Faktor, Silke Schröder?
Naja, der Pull-Faktor beschreibt ja eigentlich einen Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Ländern. Also warum ziehen einige Länder mehr Migranten an als andere? Und wenn ich mir die Bundesregierung anschaue, die ja angesichts der völlig weiter außer Kontrolle geratenen Zahlen an Migranten, die zu uns kommen, dann nochmal das Bürgergeld erhöht hat, von dem völlig klar ist, dass es die Menschen, die es hier über die Grenze geschafft haben und dann geduldet werden, auch bekommen werden, die schafft natürlich einen solchen Wettbewerbsvorteil in der Gunst von Flüchtlingen, von Migranten, die den Weg nach Europa suchen. Also das Problem ist zu 100% hausgemacht, und im Gegensatz zu dem, was wir gerade ziseliert haben, ob Olaf Scholz das jetzt wirklich ernst meint, halte ich das nur für blankes Wahlkampfmanöver. Wir sehen ja, was gerade mit Nancy Faeser zu passieren droht, kurz vor der Wahl in Hessen, und sehen eben auch, dass sie sich insoweit verspekuliert hat, als dass ihr die Leute auch aus den eigenen Reihen das jetzt langsam beginnen, übel zu nehmen, dass sie so völlig außer Rand und Band sämtliche Möglichkeiten ausgebremst hat, die eine Begrenzung und eine Steuerung von Migration zur Folge haben könnten. Und hier in Berlin, wo ich jetzt bin, haben wir ja jetzt gerade auch Herrn Wegener von der CDU, der Bürgermeister, der sich also mit dem Bau einer Zeltstadt mit bis zu, ich glaube, 9000 Plätzen jetzt herumschlägt, von der jetzt schon klar ist, dass sie nicht ausreichen wird. Wir werden also jetzt auf dem ehemaligen Gelände des Flughafens Tegel eine Zeltstadt bekommen für Migranten, die alles Dagewesene bisher sprengt. Und ja, wir werden hier einfach ein riesiges Migrantenghetto in Berlin, kann man so sagen. So, und das gutieren zunehmend auch die Leute nicht mehr, die eigentlich zur SPD-Klientel gehören Und ja, zunehmend zieht einfach etwas mehr Vernunft ein. Und
oder auch zur CDU-Klientel, denn schließlich hast du ja den Wegner erwähnt. Mhm. Man muss ja eins sagen, dieses Ich war's nicht, wir haben damit nichts zu tun, das ist ja nicht nur Scholz. Diesen O-Ton, den hören wir vor allem auch von der CDU.
Und das ist ja eine Falschaussage, das muss man ja ganz klar sagen. Also CDU und SPD haben hier in Berlin explizit gemeinsam erklärt, dass sie auf Abschiebungen, soweit es geht, verzichten wollen. Gut, die SPD hat das dann sozusagen in ihrem Programm nochmal verschärft, mit dass man keine Festung Europa will, keine Grenzkontrollen gegen Rückführungen sich ausspricht und so weiter. Aber selbstverständlich, also Herr Wegner, das muss man ja allen, die die CDU noch im Ansatz erwärmen können, nochmal klar vor Augen führen, ist als Bürgermeister überhaupt nur gewählt worden, weil er gesagt hat, nach den letztjährigen Silvesterausschreitungen, ich werde hier für Ordnung sorgen. Und er ist jetzt als linksgrüner Bettvorleger gelandet und trägt eben alles, was die SPD an Abschiebungsverhinderungen, an Migranten-Willkommenheißungsaktivitäten entfaltet, komplett mit.
Und die CDU hat im Bundestag ja zugestimmt, der Finanzierung auch von Flüchtlingsschiffen.
Genau.
Also dieses Ich werde für Ordnung sorgen, das kennen wir schon. Schließlich hat auch die Angela Merkel nach ihrer großen Aktion Macht hoch die Tür gesagt, das darf sich nicht wiederholen. Und wir wissen alle, wie es rausgekommen ist. Klaus-Rüdiger May, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zu diesem Pull-Faktor. Es gibt ja Wissenschaftler, die sagen, nein, stimmt gar nicht, Pull-Faktor gibt's nicht und so. Silke Schröder hat schon darauf hingewiesen, man muss ja nur mal die Zahlen angucken. Also es kommen 200.000 nach Deutschland und 40 nach Ungarn.
Der Pull-Faktor ist ja ohnehin, also wenn man dann doch nochmal Philologie walten lässt und Begriffsgeschichte vornimmt, ist schon so eine Art von Wieselwort oder ein Potemkinsches Dorf, wie auch immer jedenfalls, erfunden worden, diese Pull-Faktoren ja damals, um in der Migrationsfrage nichts unternehmen zu müssen. Frau Merkel hat ja gesagt, wir müssen die Pull-Faktoren beseitigen. Wir müssen also etwas schaffen in den Ländern, in Afrika beispielsweise, damit die Leute sich nicht mehr auf den Weg machen. Mit Pull-Faktoren waren ja gar nicht unser Sozialsystem gemeint, sondern man meinte, man muss es dort in den Ländern verändern. Und da kommt eigentlich diese gesamte Begrifflichkeit her. Und man sieht daran natürlich, dass diese Begrifflichkeit eigentlich nichts taugt. Man könnte auch mit den schönen alten Worten von Anreiz und Motivation agieren und sagen, wir schaffen wirklich materielle Anreize, soziale Anreize, dass die Leute nach Deutschland kommen. Und Frau Faeser hat sich ja in ihrer Anhörung im Bundestag vor kurzem so wunderbar versprochen, indem sie erklärte, auch der Wunsch, ein besseres Leben zu haben, ein besseres Leben zu leben, sei ein legitimer Fluchtgrund. Daraufhin wurde sie von der CDU befragt, ob sie das jetzt gesagt habe, und dann versuchte sie, sich aus dieser Geschichte herauszuwinden, was ihr nicht so ganz gelang. Also das ist eigentlich der Hintergrund. Man will eigentlich nichts ändern und man redet immer sehr viel. Frau Faeser hat immer sehr hart geredet, auch in letzter Zeit, was sie alles tun will. Nur hat sie dann eben vergessen, das dann auch zu tun, was sie tun wollte. Und nochmal zurück zu der Frage der nicht mehr Finanzierung der sogenannten Seenotrettung. Erstens ist noch gar nicht gesagt worden, dass wir es nicht mehr finanzieren, sondern es heißt, ja, man wolle, man hat gehört von der Bundesregierung oder aus irgendwelchen Stellen, dass man es nicht mehr wolle und dann soll es ab 2024 nicht mehr finanziert werden. Das ist mein Kenntnisstand. Das heißt, es ist so ein bisschen die lange Bank, die da eingeführt wird. Man könnte natürlich noch etwas sofort machen. Man darf nicht vergessen, dass der Lebensgefährte von Frau Göring-Eckert, Herr Thies Gundlach, der vorher das Kirchenamt der EKD geleitet hat, der ist ja der Vorsitzende eines Vereins United for Rescue. Und dieser Verein finanziert und unterstützt genau diese Seenotrettung. Und es hat eine große Diskussion darüber gegeben, ob da nicht auch eine Einflussnahme stattgefunden hat. Schließlich hat die Bundestagsvizepräsidentin ja auch dafür geworben, dass ihr Lebensgefährte dann von der Bundesregierung, das heißt der Verein ihres Lebensgefährten, unterstützt wird. Also man sieht auch da, wie da personelle Zusammenhänge sind. Und den letzten Satz noch dazu, wie absurd das Ganze ist. Frau Faeser hat meines Wissens nach bis heute nicht die Organisation Mission Life, die in Afghanistan zuständig ist, dafür zu prüfen, wer denn nach Deutschland aus Afghanistan einreisen kann, also eine NGO, hat bis heute sich nicht von ihnen distanziert und den Auftrag entzogen, wobei doch der Chef dieser Organisation über Twitter gesagt hat, sein Ziel ist es, Deutschland zu enthomogenisieren und er möchte gerne so viel Einwanderung wie möglich.
Also über Nancy Faeser werden wir gleich noch Gelegenheit haben zu sprechen, aber noch kurz zu dieser Migrantengeschichte und vor allem, weil Klaus-Rüdiger May gerade von Anreizen gesprochen hat. Ein Anreiz ist es natürlich auch, wenn man jetzt mit Milliarden wedelt in Richtung Tunesien. Also da war ja so ein Deal im Schwange mit dem tunesischen Präsidenten im Sinne von, ach, wie wäre es denn, wenn sie ein bisschen ihre Leute da zurückhalten würden und wir zahlen dann dafür. Hat ja auch mit Erdogan sehr gut geklappt. Ich habe einen Bericht gelesen, dass also rein rechnerisch, ja, bei diesem von Merkel damals vorangetriebenen Flüchtlingsdeal, jetzt bitte festhalten, 4,8 Millionen Euro pro Flüchtling gezahlt wurden. So gut funktioniert das. Und dann versteht man natürlich auch, warum der tunesische Präsident sagt, Moment mal, also mit einer ersten Tranche von 127 Millionen lassen wir uns doch nicht abspeisen. Wir nehmen keine Almosen an, hat er gesagt. Also da ist noch mehr drin. Jetzt wird gepokert.
Richtig, die Türkei hat ja auch insgesamt 10 Milliarden dafür bekommen. Da sind natürlich jetzt die Summen, die Tunesien in Aussicht gestellt werden, wirklich Almosen. Und aus der Türkei lernen für die tunesische Seite heißt eben, dass man der EU da Milliarden abpressen kann, ohne nennenswert für Gegenleistung sorgen zu müssen. Also hätte die EU zumindest aus dem Türkei-Deal gelernt, dann hätte sie gewusst, dass solche Art von Deals nicht funktionieren. Aber das scheint nicht der Fall zu sein.
Zumal man das auch gar nicht lernen muss, weil es völlig klar ist, dass es nicht funktioniert. Es kann gar nicht funktionieren. Man wäre billiger gefahren, wenn man dieses Geld in eine Außengrenzsicherung, die ihren Namen auch alle Ehre macht, gesteckt hätte. Und was Frau Meloni gefordert hat, dass man beispielsweise auch eine Seeblockade macht und so, das ist ja alles nicht so falsch. Man muss einfach mal anfangen zu sagen, wir haben eine Souveränität und wir werden unsere Souveränität durchsetzen, auch an den Grenzen. Das ist ein ganz einfacher Vorgang.
Und man muss an diese staatliche Fundamentallogik erinnern, die Helmut Schmidt anlässlich der Schleierentführung ja in Erinnerung gerufen hat, wo er gesagt hat, der Staat darf sich auf gar keinen Fall erpressen lassen, egal wie schrecklich das Ergebnis im Einzelfall ist, das dabei herauskommen mag. Aber wenn der Staat anfängt, sich erpressen zu lassen, dann ist das immer ein Fass ohne Boden. Und das sieht man jetzt genau mutatis mutandis im Fall der Türkei, im Falle Tunesien. Die wissen alle, sie können im Grunde unendlich viel Geld aus Deutschland herausholen. Einfach mit der Drohung, wir machen hier die Tore auf, wir machen die Schleusen auf, wir winken alle durch.
Und sie müssen das auch tun, sie müssen durchlassen, um die Notwendigkeit dessen immer wieder unter Beweis zu stellen, dass wir zahlen werden müssen. Also es gehört auch dazu, dass man auch immer wieder die Tore aufmacht.
Ja, es ist ein selbstrechtfertigender Prozess. Jetzt haben wir natürlich immer den Durchblick. Wir sagen hätte und man müsste und sollte. Was macht man denn mit denen, die nun mal da sind? Silke Schröder.
Also wir sehen uns ja im Moment mit Quantitäten konfrontiert, die weder ordentlich untergebracht werden können. Das ganze Thema der Integration, was am Anfang der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 ja noch ein großes Thema war, das wird ja überhaupt nicht mehr diskutiert. Von Integration redet kein Mensch mehr. Von Spracherwerb auch nicht, von kulturellen Fragen auch nicht. Es wird immer nur das Stichwort des Fachkräftemangels bemüht, um zu rechtfertigen, dass diese Wahnsinnsquantitäten, angeblich sollen ja in diesem Jahr bis zu 400.000 Menschen hier einfallen, völlig in Ordnung seien. Aber rein faktisch hapert es schon an den grundlegendsten Unterbringungs- und Integrationsbemühungen, weil dafür schlichtweg die Kapazitäten, das Personal und auch die Räume gar nicht gegeben sind. Also was machen wir mit Menschen, die einfach hier sind und vor sich hin vegetieren, die irgendwie durchgefüttert werden, hier überleben können, aber letztlich weder für sich noch für uns Sinn machen? Da muss man doch ganz ehrlich sagen, das ist eine Art von Migration, die für keinen der beiden beteiligten Parteien irgendeinen Mehrwert bringt. Und für uns langfristig eine Destabilisierung sondergleichen, die wir auch so nicht weiter mittragen und auch nicht weiter dulden dürfen.
Ja, jetzt gibt's aber ein paar rechtliche Probleme, nämlich wohin rückführen? Die Herrschaften haben zum Teil ihre Pässe weggeworfen, wir wissen gar nicht, wohin sollten sie geführt werden. Und die Länder vielleicht, in die sie geführt werden sollten, die sagen, oh nein, vielen Dank, lasst euch was anderes einfallen.
Also das sowieso. Und es gibt jetzt eine weitere Verschärfung der Problematik, eben durch die neue Rechtsprechung des EuGH allen Ernstes. Grundsätzlich gilt ja in Europa das Prinzip vom Erstaufnahmeland. Das Erstaufnahmeland ist zuständig, das heißt, die müssten alle in Italien, Griechenland oder auch Ungarn bleiben. Und darauf ist ja auch das deutsche Asylrecht ausgerichtet, seit dem Asylkompromiss von 1992-93, dass wir also grundsätzlich Leute, die auf dem Landweg einreisen, um hier einen Asylantrag zu stellen, Die dürfen wir gar nicht reinlassen, Paragraph 18 Asylgesetz. Und das wird ja schon länger ignoriert und dabei hat man sich schon immer berufen auf eine angebliche Überlagerung durch europäisches Recht, die dann immer sehr unkonkret blieb, die genauen Vorschriften wurden nie benannt. In der Tat hat jetzt der EuGH geurteilt, dass eine Abweisung eines Asylbewerbers, der in einem anderen Ersteinreiseland angereist ist, an der Grenze, zunächst einmal unzulässig sei. Man müsste den erst einreisen lassen und wenn er eingereist ist, dann kann man ihn auffordern, in das Ersteinreiseland zurückzukehren. Und dann muss man mal sehen, ob er das freiwillig macht. Und erst wenn er es nicht freiwillig macht, kann man ihn irgendwie ergreifen, in Abschiebehaft tun und so weiter. Dazu muss man dann weiterhin wissen, das ist das Kernproblem für Deutschland, dass jeder, der es schafft, sich ein halbes Jahr in Deutschland aufzuhalten, sei es legal, sei es illegal, sei es offiziell, dass er sich bei den Behörden meldet oder auch inoffiziell, wenn er ein halbes Jahr hier ist, dann geht die Asylzuständigkeit im Europäischen Verbund automatisch auf Deutschland über. Deswegen wollen die ja alle her. Und die andere Seite ist, ich habe mich früher auch immer beklagt über Staaten wie Italien und Griechenland, die Asylanten erst einreisen lässt und dann nach Deutschland ausreisen lässt. In Italien sind die am Anfang sogar mit Bahnfahrkarten ausgestattet worden, damit sie ohne aufgehalten zu werden nach München durchkommen. Das ist natürlich unfair. Natürlich widerspricht das den europäischen Regelungen. Aber die andere Seite ist, die Italiener sagen, die kommen doch alle nicht wegen uns und die kommen auch eigentlich alle nicht zu uns, sondern die reisen bei uns nur ein, weil sie alle nach Deutschland wollen, weil Deutschland eben diese starken Pull-Faktoren setzt, wie eben den, dass nach 18 Monaten Aufenthalt ein Asylbewerber, was die medizinische Versorgung angeht, einem Deutschen gleichgestellt ist, der seit 40 Jahren 500 Euro jeden Monat in die Krankenversicherung eingezahlt hat. Der kriegt nach 18 Monaten bereits dieselben Leistungen. Das ist natürlich ein ganz evidenter Pull-Faktor. Und da sagen die Italiener dann irgendwann, also wenn die Deutschen eine Politik machen, die also halb Afrika nach Deutschland lockt, ja, dann ist das doch nicht unser Problem. Wenn die bei uns ankommen, dann sagen wir ihnen eben, in welche Richtung Deutschland liegt und dann sollen die eben weiterfahren. Das kann man dann auch wieder verstehen.
Ja, vielleicht ein Vorschlag. Die könnten ihr Gepäck in Afrika gleich durchchecken, so wie man das bei Umsteigeflügen macht. Und dann ist die Destination Deutschland halt schon von vornherein klar. Aber Spaß beiseite. Jetzt hat Klaus-Rüdiger May gerade von Grenzsicherung gesprochen. Und da fiel mir ein, wir hatten doch einen Nationalfeiertag. Also irgendwie hat ja die Nation immer noch was mit Grenzen zu tun, wenn auch nur in der Fantasie, sage ich mal. Aber der 3. Oktober wurde begangen in Deutschland mit einem Festakt in Hamburg und ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Da war viel von Toleranz und Vielfalt und von der bunten Republik die Rede und im Hintergrund stand auch noch ein Vandalenakt in Berlin.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Mühe gemacht, dieses Festprogramm in Anführungsstrichen, was da in Hamburg abgespult wurde, mal anzuschauen. Das hatte ja viele Seiten und viele Einzelprogrammpunkte. Es hatte mit dem Tag der Deutschen Einheit wenig bis so ziemlich gar nichts zu tun. Ich habe das, was gesendet wurde, mir auch angeschaut und war richtig bestürzt. Man sah nirgendwo eine deutsche Beflaggung. Nirgendwo kamen die Farben Schwarz-Rot-Gold vor. Es wurde aber dann eben viel verwiesen auf Vielfalt, Toleranz. Und das Motto war ja auch früher zwei Länder mit einer Grenze, heute ein Land mit grenzenloser Vielfalt. Also die ganze Darstellung und der Ablauf dieses Programms zum Tag der Deutschen Einheit ist wirklich ein Trauerspiel. Aber du hast es ja eben auch so anmoderiert, wo wir einen Nationalstaat feiern. Da feiern wir sozusagen auch seine Abgrenzung zu anderen. Und genau das wollen wir nicht mehr tun. Und deswegen wird dieser Nationalstaat mit seiner Einheit eben auch nicht mehr angemessen gefeiert, weil man eigentlich mit dem Nationalstaat offenkundig nichts mehr zu tun haben möchte. Und wenn wir uns hier in Berlin das Brandenburger Tor anschauen, von dem immer noch nicht klar ist, wie es denn von den klimakaotischen Besudelungen gesäubert werden kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist eine Kapitulationserklärung, die wir da in Form von eingesickerter Farbe in diesem Mauerwerk sehen können. Das ist die Selbstaufgabe, die wir dort manifestiert sehen, unseres schönen deutschen Landes unter dieser aktuellen politischen Führung.
Mir fällt gerade das Wort von eingesickerter Buntheit ein. Klaus-Rüdiger May, diese Beschädigung des Brandenburger Tors, hat das Sie irgendwie berührt? Ich meine, es gibt ja Historiker, die sagen, das sei der richtige Gebrauch des Nationaldenkmals, ne?
Ich habe den Eindruck, Historiker ist kein geschützter Beruf. Also ich weiß ja, auf wen Sie anspielen. Und die Dame, die eine Professur hat, twittert eigentlich im Großen und Ganzen zu Klimafragen und ist eben deswegen der Meinung, alles, was man jetzt, letzte Generation, was sie macht, ist richtig. Nein, es hat mich natürlich berührt in mehrfacher Weise. Das Brandenburger Tor ist doch auch ein Symbol, erstens für Deutschland. Es ist auch ein Symbol des wiedervereinigten Deutschland. Ich werde nie vergessen, wie ich in der Silvesternacht von 1989 zu 1990 am Brandenburger Tor war. Und dort in dieser Nacht hat wirklich Grenzenlosigkeit und hat wirklich Vielfalt stattgefunden, weil Menschen aus aller Welt da waren, gefeiert haben, miteinander gefeiert haben am Brandenburger Tor. Man war auf der Mauer auch und man hat miteinander angestoßen und alle haben sich auch gefreut für Deutschland, das wieder vereinigt worden ist. Das darf man mal nicht vergessen. Und jetzt wird das einfach so ein bisschen mit Farbe beschmiert, weil man irgendwelchen Ideologemen folgt, die auch was Sektenhaftes haben. Der zweite Punkt ist der, was die Deutschlandflagge und unsere Vorstellung von Nation betrifft, die ja nicht mehr sein soll. Damit werden wir aber nationaler als alle anderen europäischen Staaten und wir gehen einen Sonderweg. Denn das, was Deutschland unter Verzicht auf seine Geschichte, auf seine Nationalität macht, das macht kein anderes europäisches Land. Alle Fußballspieler in den Nationalmannschaften singen die Nationalhymne mit. Die Nationalflagge wird gehisst an den Nationalfeiertagen. Man versteht sich als Franzose und als Europäer. Man versteht sich als Ungar und als Europäer. Nur in Deutschland versteht man sich als Europäer und nicht mehr als Deutscher. Und das ist ein Problem, was auch im Übrigen unsere Nachbarn überhaupt gar nicht verstehen, was hier passiert. Diese vollkommene Abdankung aus unserer Identität, die wir haben. Und deswegen ist dieser 3. Oktober, wie er gefeiert wurde, für mich ein Zeichen dessen, dass eine politische Klasse die Orientierung verloren hat.
Und passenderweise war der 3. Oktober ja auch noch der Tag der offenen Moschee. Aber jetzt Ulrich Voskerau.
Direkt zu diesem Thema, das geht mir auch schon länger durch den Kopf. Also vor einiger Zeit habe ich Adam Tooze im Fernsehen gesehen bei Lanz, das ist ebenfalls ein Geschichtsprofessor und im Gegensatz zu Hedwig Rechter auch kein ganz unbedeutender. Und auch der hat sich dort über Klimafragen geäußert und schon da ist mir aufgefallen, das ist wirklich ein gravierender Unterschied zu früheren Zeiten, als die Demokratie noch besser funktionierte. Auch in früheren Zeiten gab es gelegentlich Professoren, Hochschullehrer in Fernsehtalkshows zu sehen. Aber damals waren die wirklich bestrebt, einen Ruf zu verteidigen. Die hatten sozusagen eine Berufsehre und machten deswegen ganz deutlich, dass sie keine Politiker sind, dass sie auch nicht die kleinen Helferlein der Politiker sind, sondern dass sie auf Objektivität, Unparteilichkeit, immer noch mal differenziertere Darstellung achten, also schlechthin auf Wissenschaftlichkeit. Und das hat sich heute völlig verändert. In der heutigen Zeit sieht man, dass gerade Hochschullehrer in so Fernseh-Talksendungen wirklich fanatisch auftreten, dass sie sozusagen die Rolle zu übernehmen versuchen, dass sie sagen, nun ja, die Politiker müssen ja immer noch wiedergewählt werden, deswegen können die nicht ganz so radikal auftreten, aber wir als Wissenschaftler, verbeamtet meistens, wir können ja die Wahrheit sagen und das sind dann die ganz großen Klimafanatiker und dann eben ausgerechnet auch noch in Punkten, weil ja die beiden genannten Historiker sind, von denen sie erstmal schon von der naturwissenschaftlichen und technischen Dimension her erstmal gar keine Ahnung haben. Die haben da irgendwas in der Zeitung gelesen und fanatisieren sich restlos. Und das scheint mir also ein Zeichen zu sein für die heutige Entwicklungsstufe der Postdemokratie, dass also gerade die Wissenschaftler jede Differenziertheit, jede Unparteilichkeit über Bord werfen und sich berufen fühlen, als besonders fanatische Herolde sozusagen den Politikern auch noch voranzugehen.
Ich möchte ein wenig widersprechen, und zwar um die Ehre von Wissenschaftlern auch ein Stück weit zu verteidigen. Also es gibt eine Entwicklung, und Sie haben die für den einen Teil von Wissenschaftlern beschrieben und auch richtig beschrieben meines Erachtens. Es gibt im Grunde eine Teilung. Sie haben Wissenschaften und Wissenschaftler und Sie haben die Wissenschaft. Und wer Wissenschaft kennt, weiß, dass es die Wissenschaft gar nicht gibt. Die Wissenschaft ist das Unwissenschaftlichste, was man überhaupt formulieren kann, weil Wissenschaft ist Suche nach Lösungen, ist Analyse, ist Streit, ist Auseinandersetzung.
Habe ich aber auch nicht gesagt. Ich habe von Wissenschaft lernen in Talkshows geredet. Ich bin ja auch Wissenschaftler, aber ich bin nie bei Markus Lanz, rätselhafterweise.
Ja, schade. Nein, weil das ist wirklich ein Phänomen. Es gibt also eine sogenannte Wissenschaft, die veröffentlichte Wissenschaft und es gibt so und so viele Wissenschaftler, die gar nicht zu Worte kommen, sodass ein schiefer Eindruck entsteht. Und man will eigentlich, indem man diese, die Wissenschaft, Wissenschaftler befördert, will man den Eindruck von Kompetenz erzeugen und man will damit sagen, ja, die Wissenschaft sagt und damit sind wir auf der richtigen Seite. Aber wenn man sich Wissenschaften anschaut, ist es eben dann doch nicht so. Es ist nicht so eindeutig in der Klimaforschung, es ist nicht so eindeutig in der Migrationsforschung.
Also ich glaube, zum einen haben wir es ja auch mit dem Ergebnis eines Marsches durch die Institutionen zu tun, ähnlich wie beim Journalismus auch. Also da sitzen eben bestimmte Leute, die aus einem sich selbst rekrutierenden System heraus an bestimmte Stellen auch es geschafft haben, weil sie da irgendwie unter sich sind. Und das Zweite ist natürlich auch, und das ist das riesige Problem, also Stichwort jetzt auch Klimawissenschaft, dass heutzutage ja so vieles eben drittmittelgebunden ist. Und was wird denn gefördert? Wo gehen denn die Subventionen hin? Das ist immer dort, wo der Zeitgeist auch weht und wo man eigentlich auch bestimmte Ausrichtungen und Ergebnisse produzieren möchte. Und deswegen haben wir es ja, und das finde ich besonders beklagenswert, eben gar nicht mehr in vielen Themenfeldern mit offenem wissenschaftlichen Diskurs, also einem Wettbewerb der besseren Ideen, der wirklich kompletten offenen Herangehensweise an Forschungsfragen zu tun, sondern mit einem vorgesteuerten Feld, bei dem durch die Geldströme eigentlich schon klar ist, was rauskommen soll. Egal, ob das jetzt im medizinischen, im Klima oder im humanistischen Bereich der Fall ist. Und da muss man sich wirklich fragen, können wir überhaupt noch von Wissenschaft heute reden? Und die Art und Weise, wie es an Universitäten hergeht, Stichwort Cancel Culture, der ja schon viele deutsche Wissenschaftler auch zum Opfer gefallen sind, im internationalen Bereich auch, da sieht man ja auch, dass dort eine ganz bedenkliche Entwicklung vorherrscht, wo eben nicht mehr der offene Diskurs gepflegt wird. Und die Universität Konstanz hatte jetzt gerade die Ergebnisse einer Befragung rausgegeben, wo sie Studenten gefragt haben, ob sie das in Ordnung finden, dass man in missliebigen Vorlesungen den Referenten niederbrüllt oder Werbung abreißt für Veranstaltungen, die vielleicht nicht dem Zeitgeist gemäß sind. Da hat ein ganz übergroßer Teil sich positiv zu positioniert. Und das sollten wir wirklich im Auge behalten und das auch ernst nehmen, wo es keine freie Wissenschaft mehr gibt, keine freie Meinungsäußerung an Orten, die eigentlich der Hort freien Denkens und Redens sein sollten. Da ist der Totalitarismus nicht mehr fern.
Also ich glaube, Silke hat hier einen Punkt, denn es ist nicht nur eine Medienwahrnehmung, es ist nicht nur die Talkshow-Auftritte von Einzelnen, sondern es gibt diese Entwicklung, die Silke Schröder gerade skizziert hat, eine Politisierung, eine politische Entwicklung. Man kann es am Deutschen Historikertag ganz schön ablesen, wenn man sich selber mal als Geschichtsschreiber der Geschichtswissenschaft betätigen möchte und die Themen und die Verfahrensweisen auf diesem Historikertag analysiert, dann sieht man, glaube ich, das ganz deutlich, was Silke gerade gesagt hat. Klaus-Rüdiger May.
Frau Schröder hat richtigerweise und wunderbarerweise hingewiesen auf die Frage, wie ist die Stimmung an den Universitäten? Und das hat aber auch eine Ursache. Reden Sie mit Politikern, die sagen, wir müssen was für die Bildung tun. Und ich frage dann immer, was wollt ihr für die Bildung tun? Ja, dann kommt was mit Digitalisierung und bla bla bla. Aber wir müssen an die Lehrpläne ran. Wenn es möglich ist, ein Abitur abzulegen, indem man einen Deutschaufsatz zu einer Rede von Frau Neubauer schreibt, dann sind wir nicht mehr in der Bildungsrepublik Deutschland. Erstens. Zweitens, und das ist essentiell, die Schule wie auch andere Staatseinrichtungen und Institutionen, Schulen verlieren zunehmend an der Achtung der Neutralitätspflicht. Das heißt, die Neutralitätspflicht der Staatsorgane und auch der Institutionen beziehungsweise der Schulen in diesem Zusammenhang lässt nach. Und dadurch passiert schon eine Indoktrination bei den Schülern und auch eine Unfähigkeit, mit Dingen sich auseinanderzusetzen. Und man möchte mit nichts mehr belästigt werden, was sozusagen das schöne Bild der Welt, was man gemalt bekommen hat, irgendwie in Frage stellen könnte.
Das Frappierendste an dieser Grünen-Politikerin Emily Fester, die erstens nicht wusste, wann die Bundesrepublik gegründet worden ist und dann auch nicht wusste, wer Bismarck gewesen sein könnte, war ja eigentlich, dass die im Bundesland Hamburg noch vor wenigen Jahren das Abitur mit Note 1,3 bestanden hat.
Ja, okay. Schiff versenkt, würde ich sagen. Jetzt kommen wir mal zurück zu Nancy Faeser, denn wir müssen über die Wahlen sprechen und der SPD in Hessen werden jetzt dank Faeser nur noch 9% vorhergesagt. In diesem alten SPD-Land Hessen, wohlgemerkt, daran war wohl auch die Tatsache, dass sie da eine Ampelkoalition zusammenzimmern möchte, schuld. Aber jetzt mal abgesehen von der SPD, was überrascht euch, wenn wir jetzt auf die Umfragen schauen, denn nur die haben wir im Augenblick ja zur Hand, dass die Grünen immer noch so stark sind, dass die AfD sehr, sehr wächst oder was? Silke Schröder.
Also ich finde in der Tat erstaunlich, dass die Grünen mit diesen Umfragewerten da noch sehr stabil erscheinen. Ich finde auch gerade in Hessen hat ja auch die SPD auch in Anlehnung an Grüne sehr stark Wahlkampf gemacht mit dem Thema Mobilität. Die SPD hat ja sogar formuliert, dass in Hessen jedes Jahr 10% des Autoverkehrs reduziert werden sollten, was ja nichts anderes heißt, als dass wir in 10 Jahren gar keinen Autoverkehr, keinen Individualverkehr mehr in Hessen hätten. Und auch in Hessen gibt es ja nun viele Eigenheimbesitzer, die sich Sorgen machen um die Aufrechterhaltung ihrer Immobilie. Also es wundert mich dahingehend schon, dass die Grünen von diesem Abwärtsstrudel, den die SPD erlebt, nicht so ein bisschen mit negativ profitiert hat. Bei Frau Faeser hat man jetzt ja wirklich gesehen, es waren Wahlkampfveranstaltungen, wo kein Mensch mehr zugehört hat. Gerade was das Thema Migration angeht, was den Menschen dort ja nun auch unter den Nägeln brennt, hat sie ja immer nur wieder auf die Notwendigkeit einer europäischen Lösung verwiesen. Genau wie Frau Merkel seinerzeit ja auf multilaterale Lösungen, von denen alle wissen, dass es sie in dieser Form nie geben wird. Also das mit den Grünen überrascht mich.
Ich glaube, die Grünen sind nicht nur stabil, die sind konstant. Das ist wie eine Naturkonstante. Es gibt halt diese religiös gefestigten Grünen-Anhänger und die werden nie was anderes wählen, egal was passiert. Auch wenn die hungern und frieren, werden sie sagen, das ist doch klar, das haben die Grünen immer vorausgesagt, dass wir hungern und frieren müssen. Wir hätten 20 Jahre eher hungern und frieren müssen. Also das ist wie so eine Naturkonstante und interessant ist, was mit den anderen passiert, also wann die CDU-Wähler zur AfD wählen. Aber die Grünen, die werden relativ konstant bleiben.
Das erstaunt mich auch nicht so sehr. Was ich interessant finde ist, wenn man mal so die einzelnen Umfragen zusammenrechnet, dann kommt man in Bayern ungefähr, und zwar wenn man mal sagt, es gibt ein grün-linkes Lager und es gibt ein bürgerliches Lager. Egal, ob eine CDU bürgerlich agiert, das sei nochmal dahingestellt, oder eine FDP. Aber wenn ich mal zusammenrechne, Grüne und SPD auf der einen Seite und auf der anderen Seite Freie Wähler, CDU oder CSU, FDP und AfD, dann komme ich in Bayern beispielsweise auf knapp 70% für das bürgerliche Lager und knapp 25% für das linke grüne Lager. Und in Hessen sieht es ähnlich aus, da komme ich dann auf 57-58%, je nachdem, für das bürgerliche Lager und auf 36% für das grün-linke Lager. Das heißt, und da beginnt für mich das Erstaunen, es gibt eine bürgerliche Mehrheit, eine bürgerliche Mitte-Rechts-Mehrheit in Deutschland, die aber politisch überhaupt gar nicht wirksam wird.
Aber lieber Klaus-Rüdiger May, da ist doch ein Rechenfehler oder ein Denkfehler, denn die CDU oder die CSU, die müssen Sie aus dem bürgerlichen Lager, glaube ich, wieder rausnehmen.
Ja, deswegen sagte ich ja, ob sie sich denn so verhält oder nicht. Trotzdem, wenn ich von den Wählern ausschaue, sind viele Wähler, auch CDU-Wähler, in der Hoffnung und der Meinung, na vielleicht kriegen sie es ja mal irgendwann hin, vielleicht können sie es doch wieder in die Richtung biegen. Sonst wären die nämlich alle schon bei den Grünen, wenn es anders wäre. Also mit anderen Worten, dass die CDU sich ihre Oppositionsrolle und dem verweigert, was viele Wähler von ihnen erwarten, siehe Berlin beispielsweise, da hat ja Herr Wegner schon 4% verloren von dem, die ihn gewählt haben. Mhm. Nur das Problem ist, dass es keine, und dann kommen wir auf Patzels Repräsentationslücke, wir haben im Grunde keine wirkliche parteipolitische Vertretung für diese bürgerliche Mitte. Es klafft zwischen CDU und AfD eine riesengroße Lücke, die eigentlich parteipolitisch oder durch eine Partei geschlossen werden müsste.
Ulrich Voskerau.
Ich habe mal eine Frage, wenn ich darf. Irgendwann letzte Woche hat News die Schlagzeile gebracht, Sensation, Doppelpunkt, in Bayern wählen 30% rechts der CSU. Und ich frage mich einfach, ich weiß es nicht genau, stimmt das überhaupt? Sind die Freien Wähler irgendwie rechts der CSU? Ich habe nämlich mal den Wahl-O-Maten Bayern gemacht und da hatte ich die größte Übereinstimmung mit der AfD und die zweitgrößte allerdings mit der CSU. Und die Freien Wähler folgten weit abgeschlagen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, woran liegt denn das? Das hätte ich andersrum erwartet. Und ich habe es nicht ausanalysiert, aber ich hatte den Eindruck, die Freien Wähler sagen doch auch ziemlich viel mit Wärmepumpe und Wasserstoff und scheinen doch was vom grünen Programm auch zu machen.
Silke Schröder.
Also da würde ich zustimmen. Ich würde die Freien Wähler auch nicht rechts der CSU sehen. Ich wollte aber nochmal auf das zurückkommen, was Klaus-Rüdiger May eben gesagt hat. Ich glaube, das ist schon richtig. Die CDU zehrt halt nicht nur in Bayern, sondern eigentlich überall noch von den Alten, so knallhart muss man es nochmal sagen, von den Menschen, die eben morgens aus dem Briefkasten ihre Tageszeitung ziehen und die abends die Tagesschau gucken oder das Heute-Journal, die in dem Sinne politisch sich nicht weiter alternativ bilden, die aber eigentlich schon noch bürgerlich sind. Und deswegen gibt es eine Verzerrung, weil diese Menschen, die ja quantitativ sehr ins Gewicht fallen, die Veränderungen innerhalb der Parteienlandschaft so noch gar nicht mitbekommen haben oder sie in der Komplexität vielleicht auch nicht verstehen können. Die haben eben nur verinnerlicht, AfD ist böse und Freie Wähler ist jetzt irgendwas Exotisches. Ich bleibe bei der CDU und insofern würde ich dem zustimmen und ich würde dem zweiten Punkt auch zustimmen, nämlich, dass wir es zunehmend, und das haben wir sowohl auf Länder- als auch auf Bundesebene, mit einer immer noch bürgerlichen Mehrheit zu tun haben, die politisch überhaupt nicht mehr vertreten ist, beziehungsweise gegen die aktiv Politik gemacht wird. Also auf allen Themenfeldern von Heizungsgesetz bis Massenmigration sehen wir ja, dass die Leute, die Mehrheitsgesellschaft etwas anderes will, als die Politik es in ihren Entscheidungen abbildet. Und da muss man sich fragen, wie viel Politikverdrossenheit wird das noch produzieren? Und zweitens, wie lange kann das insgesamt noch gut gehen? Also eine Politik, die sich völlig entkoppelt hat von ihrem Wählerauftrag und dem sogar diametral entgegensteht, die kann ja auf Dauer eigentlich nicht weiter reüssieren.
So, jetzt hat Silke Schröder das Mantra bereits zitiert, das Mantra AfD ist böse, das ja überall funktioniert oder zu funktionieren scheint, wenngleich nicht mehr in dem gehabten Maße bei den Wählern. Wir werden es am heutigen Wahltag dann erleben. Aber in den Medien und natürlich bei der politischen Konkurrenz funktioniert es bis zum, ja, ich muss schon sagen, Erbrechen, denn es sind Dinge passiert, die müssen wir jetzt ansprechen in dieser Woche. Das hat schon einen Geruch von Weimar. Also mit Weimarer Verhältnissen meine ich natürlich Gewalt als politisches Druckmittel. Es gab Attentate, Attentatsversuche. Die AfD-Chefin Alice Weidel musste in Sicherheit gebracht werden, weil da konkrete Hinweise auf einen möglichen Anschlag vorlagen. Das war in der Schweiz. Und es ist absurd zu glauben, dass das irgendwie erfunden oder gefaked worden ist, weil die Schweizer Polizei lässt sich sicherlich nicht einspannen für irgendeinen Wahlkampfmanöver einer deutschen Politikerin. Und auf der anderen Seite gab es einen immer noch sehr, sehr rätselhaften und von den Massenmedien, von den Mainstream-Medien runtergespielten Vorfall, nämlich diese Attacke auf den anderen AfD-Chef, Chrupalla. Als ihr davon erfahren hattet, mich würde mal interessieren, erstens, auf welche Weise habt ihr überhaupt davon erfahren und was waren dann die ersten Gefühlsreaktionen?
Ich habe am Nachmittag dieses Tages davon erfahren. Ich hatte mich den ganzen Tag abgeschlossen, weil ich einen dringenden Schriftsatz fertig schreiben musste und bin dann abends mit dem Auto nach Hause gefahren und habe da dann von Leuten aus der Desiderius Erasmus Stiftung von diesem Anschlag gehört, habe auch gleich die Sache mit der Nadel gehört. Weidel lief da ja schon ein, zwei Tage. Und ja, in der Tat, dann habe ich gedacht, das wird ja ziemlich ernst. Es ist der Fall mit Chrupalla ja noch nicht ganz aufgeklärt. Es scheint aber doch klar in eine Richtung zu laufen, zumal diese Anschlag Art. Es steht ja immer noch in den führenden Zeitungen, es sei kein Giftstoff nachgewiesen worden, zwar ein Einstichkanal, aber es sei doch kein Giftstoff nachgewiesen worden. Das ist aber in der Tat etwas, was man kennt. Das nennt sich Needle Spiking. Das war in den letzten zwei, drei Jahren ein regelrechter Trend. Dergleichen ist auch in Diskotheken passiert. Es scheint sich offenbar um so etwas zu handeln und das ist ganz typisch, dass dieser Giftstoff schon nach wenigen Stunden nicht mehr vernünftig nachgewiesen werden kann. Eventuell wird es dann hier doch klappen über eine Untersuchung des Gewebes um die Einstichstelle. Das wird man sehen. Ja, und bei Alice Weidel ist es ja so, also diese Warnung der Polizei war absolut authentisch und dass sie dann nach Mallorca, glaube ich, gegangen ist mit ihrer Familie, ist ihr per se nicht vorzuwerfen. Es ist nur so, in beiden Fällen hat es natürlich auch gravierende Pannen von Seiten der AfD gegeben, das muss man auch mal sagen. Also im Fall Chrupalla hat ein AfD-Politiker in der Öffentlichkeit gesagt, der sei nicht ansprechbar, was so nie gestimmt hat. Der hat nur in der Intensivstation des Krankenhauses nicht gleich auf SMS geantwortet. Und im Falle Weidel hat ein anderer AfD-Politiker in der Öffentlichkeit verkündet, die befinde sich in einem Safehouse in Berlin, was sie nicht verlassen dürfe, was auch nie gestimmt hat. Und das sind also völlig eigenmächtige Aktionen gewesen, wo irgendwelche Leute mal in die Öffentlichkeit kommen wollten. Das ist eben auch schlecht, dass das passiert ist. Wenn man so etwas hätte vermeiden können, dann wäre vielleicht das Presseecho nicht ganz so hässlich ausgefallen oder so ungünstig ausgefallen, wie es dann gekommen ist.
Also, das sehe ich etwas anders. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich haben diese beiden Ereignisse wirklich schockiert. Und ich weiß gar nicht, ob mich die Ereignisse mehr schockiert haben oder das Presseecho da drauf, was ja voll von Häme, Herabwürdigung, Lächerlichmachung und dergleichen durchsetzt war. Also man konnte eigentlich aus keinem der Mainstream-Medien eine ernsthafte Auseinandersetzung, wie das ja sonst in anderen Fällen schon bei deutlich leichteren Übergriffen der Fall war, erkennen, sodass wir es hier wirklich doch mit einer Art Terrorauseinandersetzung zu tun haben. Also sind wirklich Menschen an Leib und Leben gefährdet. Was jetzt bei Tino Chrupallas Gewebeanalyse und so weiter noch rauskommt, das wissen wir ja nicht. Und die Presse reagiert mit Schlagzeilen wie Tino Chrupalla verbringt Nacht in Klinik oder Tino Chrupalla in Klinik oder kein Hinweis auf tätlichen Angriff oder sowas in der Art. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt nochmal uns anschauen, Beatrix von Storch hatte jetzt ja gerade in Pankow einen Wahlkampfauftritt, wo dann an einer Hauswand gesprüht worden war, erst Tino, dann Trixi. Wir wissen doch, dass die AfD-Politiker, alle, die sich engagieren, es wirklich mit einer erhöhten Bedrohungslage Lage zu tun haben, auf die überhaupt nicht reagiert wird. Also die Öffentlichkeit wird durch die Medien im Trüben gehalten oder man reagiert mit Häme, so nach dem Motto, das habt ihr halt davon. Ich finde, wenn wir uns einfach nur mal vorstellen, das wäre mit irgendjemand anderem aus einer anderen demokratisch legitimierten Partei passiert, eins dieser beiden Vorfälle, was hätte es für einen Aufschrei gegeben? Da wäre wieder Lichterketten und Kampf gegen Rechts muss intensiviert werden und so weiter und so weiter. Und wir wissen, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, also ob das jetzt Antifa ist oder wer auch immer. Man weiß ja nicht, wer da die Verursacher oder die Drohenden gewesen sind letztlich oder die Täter. Aber man weiß doch, dass man daraus Konsequenzen ziehen müsste, wenn die Sicherheit von Politikern, in diesem Fall der AfD, ein Anliegen ist und dass die geschützt werden müssen. Das ist doch völlig außer Frage. Und die ganze Berichterstattung und Kommentierung dazu hat eigentlich nur das Gegenteil belegt. Und das finde ich erschütternd. Das ist so ein bisschen wie für vogelfrei erklärt, naja, ist halt die AfD, ne? Also das finde ich unmenschlich und ich finde es kriminell.
Silke, wir können das ja mal ganz kurz im Geiste durchspielen, nämlich wir stellen uns vor, irgendein rechter Protestierender hätte Renate Künast mit Kot beschmiert. Ja, ich spiele darauf an, dass das ja auch der Beatrix von Storch kürzlich passiert ist, um die Reihe zu verlängern, denn es sind ja nicht nur diese Vorfälle, die wir schon genannt haben, es sind viel, viel mehr, die dahinter stehen und immer geht es um AfD-Politiker. Also Renate Künast mit Kot beschmiert oder jemand hätte dem Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow eine Spritze verpasst. Hahaha, war nichts drin, war harmlos, war nur destilliertes Wasser. Aber wir stellen es uns einfach mal vor, was wäre dann los gewesen?
Besonders ekelhaft der Kommentar von Berthold Kohler vorgestern in der FAZ, wo er eben gesagt hat, also selbst wenn es eben jetzt ein Mordanschlag gewesen sein sollte, dann sei es doch den AfD-Politikern nicht verboten, sozusagen die Schuld bei sich selber zu suchen, sinngemäß. Also ganz, ganz fürchterlich. Kann man sich in der Tat nicht vorstellen, wenn das bei anderen passiert ist. Noch darüber hinaus, ich höre, ich habe es nicht überprüft, aber ich meine das auch von News zu wissen, dass offenbar diese Adressliste mit hessischen AfD-Politikern offenbar bis auf den heutigen Tag im Internet zu finden sein soll. Da gab es ja ursprünglich diesen Skandal. Auch das war schier unfassbar, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht nur über die Existenz der Liste berichtet worden ist, sondern die haben die auch gleich verlinkt, damit jeder Nutzer des hessischen Rundfunk war es, glaube ich, die dann gleich finden kann. Bis heute soll diese Liste, also seit Wochen offenbar, im Internet stehen. Die Behörden schreiten nicht dagegen ein. Auch das ist nicht vorstellbar, wenn jetzt eine Liste mit Wohnorten von prominenten grünen Politikern irgendwo im Internet stünde.
So, und es waren eben nicht nur die Medienreaktionen, diese feixende Meute der Journalisten von der Frankenpost bis hinauf zum Berthold Kohler von der FAZ, sondern es waren eben auch Politiker involviert. Die von mir gerade zitierten Künast und Ramelow haben sich ja geäußert. Und von Ramelow, immerhin einem deutschen Ministerpräsidenten, gab es dann einen Tweet, der zeigte eine AfD-blau eingefärbte Biskuitrolle. Und das nannte er dann, haha, die Opferrolle. Ich meine, ich habe von Weimarer Verhältnissen gesprochen. Klaus-Rüdiger May, ist da was dran?
Es ist insofern was dran, dass man ja mit Weimar immer auch verbindet, oder was zu wenig in der öffentlichen Wahrnehmung ist, nämlich die Selbstdelegitimation der staatlichen Institutionen. Man darf nicht vergessen, dass in den Krisenjahren 29 bis 33 Präsidialkabinette zusammengestellt worden, dass es über Notverordnungen geherrscht worden ist und es passierte plötzlich so eine Ablösung eines bestimmten politischen Establishments von den Bürgern. Das hieß damals Honoratiorenrepublik. Insofern erleben wir wieder auch eine Abgehobenheit eines bestimmten politischen Establishments, was sich im Übrigen immer weniger rückbindet an die demokratischen Regeln, die wir in diesem Land haben. Und dann bin ich auch wieder bei diesem Thema, respektieren wir eigentlich unsere Rechtsordnung? Respektieren wir unsere Werte, die ich in diesem Fall auf Voltaire auch zurückführen würde, der geschrieben haben soll? Das hat noch niemand in seinem Werk gefunden, aber trotzdem, ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich werde alles tun, damit sie ihre Meinung frei äußern können. Und nun steht ja Herr Ramelow einer Partei vor, die wurde ja nie aufgelöst, die hat sich ja nur umbenannt, die für 40 Jahre Diktatur in Ostdeutschland steht. Und was ist der bedenkliche Fakt? Wie beginnen Diktaturen? Diktaturen beginnen immer mit der Selbstermächtigung. Die Selbstermächtigung heißt, weil ich große moralische Ziele habe, ist mir auch alles erlaubt. Muss ich auf nichts mehr Rücksicht nehmen, denn die Größe meiner moralischen Ziele hebt alles andere auf. Und genau das ist der Punkt, an dem wir wirklich in die Diskussion gehen müssen. Es muss wieder zurückgekehrt werden zu den rechtsverbindlichen Normen, zu den diskursverbindlichen Normen. Und man muss diese schon auch im Ansatze, diese Selbstermächtigung bekämpfen und auch geißeln.
Als Demokraten haben wir ja die Hoffnung, dass die Menschen ihre Wahlmöglichkeiten nutzen und in dem Fall denen, die wir hier vorgeführt haben, einen Denkzettel verpassen.
Es kann doch sein, dass der Aiwanger-Effekt auftritt. Mhm. Also auf Aiwanger ist zum Glück kein physischer Anschlag verübt worden, sondern ein publizistischer. Aber auch der sollte ja tödlich sein im übertragenen Sinne. Denn als die Süddeutsche Zeitung die Kampagne gegen Aiwanger lanciert hat, da hat sie wohl keinen Zweifel daran gehabt, dass durch diesen Angriff die Karriere Aiwangers ein für allemal beendet sein würde. Denn immerhin stand der Nazi-Vorwurf im Raum. Und das hat gar nicht geklappt. Der ist beträchtlich gestärkt worden durch diesen Angriff, weil sich die Leute in Bayern mit ihm solidarisiert haben, weil die gemerkt haben, was dahinter für eine Niedertracht steckt. Und wir können ja hier und heute immerhin noch nicht ausschließen, dass also in den Fällen von Chrupalla und Weidel eben auch eine Art Aiwanger-Effekt eintreten könnte.
So, und jetzt wollen wir uns ganz zum Schluss nochmal den Kopf von Olaf Scholz zerbrechen. Gesetzt den Fall, dass Nancy Faeser mit dem sensationellen Ergebnis von 9% in Hessen in den Boden gerammt wird, dann wird er sie vermutlich doch wohl nicht halten können in ihrem innenministeriellen Amt. Und was kommt dann? Dann hat er ein Problem. Manuela Schwesig, Malu Dreyer, Franziska Giffey, was meint ihr?
Ach, der wird das Problem am nächsten Tag schon vergessen haben. Aber ich setze eigentlich bei diesem Bundeskanzler auf seine Vergesslichkeit. Aber man kann es so schwer voraussagen aus dem Grunde, weil die Spielregeln nicht mehr so gelten, wie wir sie kennen. Ich meine, Herr Habeck hätte schon längst und Frau Faeser auch zurücktreten müssen, wenn noch...
Oh, ich habe noch eine lange Liste. Was ist was mit Lauterbach? Was ist mit Svenja Schulze? Lisa Paus?
Ja, ja, natürlich. Wenn wir uns mal erinnern, weswegen ein Jürgen W. Mellemann zurückgetreten ist oder andere in der Bundesrepublik, dann sieht man da schon einen deutlichen Unterschied, was das betrifft. Also mit anderen Worten, es hängt viel zusammen mit den Machtverhältnissen der SPD selbst, ob man sie versucht doch zu halten, ob man sie nach Wiesbaden als Fraktionschefin schickt oder ob man irgendein Staatspöstchen findet. Es ist schwer auszumachen.
Silke Schröder.
Ich glaube, dass wir uns wirklich im freien Fall bewegen, was demokratische Gepflogenheiten und Richtlinien angeht. Es mag zwar sein, dass Olaf Scholz jetzt Konsequenzen aus dieser Wahl ziehen wird, die werden aber nur vordergründig und dekorhaft sein. Insofern ist das, glaube ich, auch das, was uns allen angesichts dieser Wahl und rückblickend auf den Tag der Deutschen Einheit am meisten Sorgen bereiten sollte, dass wir eben ein politisches System erleben, was sich selbst ermächtigt hat, insofern, als dass es die Lufthoheit für den politischen Kurs und für Grundsatzentscheidungen für dieses Land komplett unter Ausschluss der eigenen Bevölkerung für sich in Anspruch nimmt. Und das ist für uns alle das große Warnzeichen und auch ein Thema, was uns noch weiter beschäftigen wird.
Uli Vosgerau.
Ich habe am Anfang immer gedacht, die Belastung durch diese Schönwurm-Affäre sind so gravierend, dass der Bundeskanzler die Faeser entlassen muss, gleich nach der Hessenwahl. Vorher kann er sie natürlich nicht entlassen, weil er sie dann selber zur Feier gebracht hätte. Dann kam aber der 20. September und das war der Tag, wo die AfD-Bundestagsfraktion ja eine Bundestagsresolution zur namentlichen Abstimmung gestellt hat, mit der die Entlassung der Innenministerin gefordert wurde. Und da hat sich gezeigt, die Mitglieder der Unionsfraktion, also alle, die anwesend waren, haben gegen diese Resolution gestimmt. Und da muss man eigentlich sagen, da scheint mir die CDU-CSU die Faeser-Affäre beerdigt zu haben. Da kommt also nicht mehr viel. Und selbst wenn Frau Faeser nur 9% in Hessen kriegt, ich sehe überhaupt nicht die Notwendigkeit, dass der Bundeskanzler sie deswegen entlässt. Denn man muss ja sehen, im Grunde ist es ja immer eine starke Konkurrenz da zwischen den Bundespolitikern. Und im Grunde ist doch so ein Bundeskanzler gar nicht unglücklich, wenn ein wichtiger Bundesminister in einem Bundesland eine solche Niederlage erleidet, weil dann kann er in Zukunft nicht mehr so große Machtansprüche und Ansprüche auf Mitreden stellen, weil er also einen solchen Misserfolg gehabt hat. Und das scheint mir auch das Paradigma zu sein für die FDP. Die FDP wird auch bei den Landtagswahlen katastrophale Ergebnisse einfahren. Aber das wird meines Erachtens den Christian Lindner auf Bundesebene erstmal gar nicht weiter beeindrucken, weil er nämlich als radikaler Egoist eigentlich heimlich zufrieden sein wird, dass diese FDP-Landesfürsten jetzt sozusagen zurechtgestutzt sind und auf Bundesebene keine Mitsprache mehr beanspruchen können. Den kann man immer entgegenhalten, gewinnt doch erstmal zu Hause eine Wahl. Aber wenn die Bundestagswahl da näher rückt, 2025, wenn es denn überhaupt so lange geht und dann auf Bundesebene die Umfrageergebnisse eben auch zeigen, dass die FDP natürlich aus dem Bundestag fliegen wird, wenn es so weitergeht, dann wird meines Erachtens wohl die FDP auf Bundesebene irgendwann die Notbremse ziehen müssen, wird aus der Regierung austreten, wird sich als Fundamentalopposition gerieren und dabei werden ihr die Medien wahrscheinlich zur Seite stehen, denn die Medien wollen ja immer den Leuten irgendwen empfehlen, den sie wählen können, damit sie nicht die AfD wählen und da könnte dann die frische Fundamentalopposition FDP nach dem Austritt aus der Bundesregierung dann in Frage kommen.
So, Jetzt haben wir die Prognose gehört. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am heutigen 8. Oktober 2023. Und ich danke zunächst mal den Diskutanten Klaus-Rüdiger May, Silke Schröder und Ulrich Vosgerau. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, und natürlich auch unseren Spendern, die den Kontrafunk am Leben und am Laufen halten. Also danke für große und kleine Spenden. Und jetzt nochmal der Hinweis, heute Abend um 17 Uhr nach den Nachrichten bringen wir eine Sondersendung live mit Roland Tichy und seinen Gästen zur Landtagswahl in Hessen und Bayern. 2 Stunden lang bis 19 Uhr schalten Sie ein beim Kontrafunk, wenn Sie das übliche Gerede der Öffentlich-Rechtlichen oder auch der Springer Medien leid sind. Und jetzt wünsche ich allen einen schönen Sonntag.